Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute Ratlosigkeit im Rentenstreit. Hat die Regierung bereits fertig? Es ist Dienstag, der 18. November. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Politik-Chefautor Peter Thiede. Hallo Peter.
Hallo, grüß dich.
Peter, wir bekommen viele Leser- und Zuschauerbriefe zum Zustand der Regierung. Was schreiben die Leute so?
Die eine Hälfte regt sich über die SPD auf, dass die als 16%-Partei sich auf die Hinterbeine stellt und im Prinzip die Rente für die jüngere Generation verdammt teuer macht. Zwar auf der einen Seite die Rente sichert, die anderen sagen, in der Union sollen sie sich mal nicht so anstellen, aber die Quersumme ist, dieser Kanzler kriegt es nicht ganz so hin.
Schreiben die Leute auch was Gutes?
Selten. Und wenn Sie etwas Gutes schreiben, dann schreiben Sie über die eine Seite dieser Regierung Gutes und über die andere Schlechtes. Also ein rundum gutes, positives Bild ist nicht zu bekommen. Die Mehrheit hat schlicht und ergreifend auch von der SPD die Nase voll und vom Kanzler.
Was hörst du von Politikern, mit denen du in Kontakt stehst über den Zustand der Regierung?
Also bei der SPD sieht man sich natürlich voll im Recht und bei der CDU herrscht tatsächlich Ratlosigkeit. Also wirkliche, echte Ratlosigkeit, wie ich sie noch nicht erlebt habe, in Teilen auch Entsetzen. Aber wirklich eine Ratlosigkeit, weil man in diesem Rentenstreit aktuell nicht weiß, wie man da rauskommt. Also man hat die 18 Widerständler, man hat die 18 aus der jungen Gruppe plus nochmal Summe X, nach unseren Informationen 40 bis 50 andere Abgeordnete aus der Union, die dem Kanzler...
40 bis 50?
40 bis 50, die dem Kanzler die Gefolgschaft verwehren, aus unterschiedlichen Gründen. Da geht es nicht nur um die Rente, da haben sich Sachen angestaut, da sind Leute einfach nicht mehr bereit, der SPD noch irgendwie Zugeständnisse zu machen, da sind Leute nicht mehr bereit, dem Kanzler einfach überall hinzufolgen. Andere sagen, wenn wir das jetzt durchgehen lassen, weil das Rentenpaket an der einen Stelle bei dieser sogenannten Haltelinie 48%, wie die Rentenerhöhungen dann halt verlaufen sollen, über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Wenn wir der SPD da schon wieder Zugeständnisse machen, dann hören die nicht auf. Wir müssen mal ein Stoppschild setzen, dann kommen die als nächstes um die Ecke, das ist angekündigt für Januar, Februar, da möchte die SPD dringend über Steuererhöhungen reden, nämlich über die Erbschaftssteuer. Und spätestens da wird dann Ende im Gelände sein für den Bundeskanzler. Er hat die Mehrheit dafür nicht mehr. Die Abgeordneten in der Unionsfraktion, jeweils ein so großer Teil, dass dem Kanzler die Mehrheit fehlt, haben einfach die Nase voll davon. Die sind nicht mehr bereit, als Wahlgewinner den Wahlverlierern immer noch Geschenke zu machen.
Jetzt ist diese Regierung erst ein halbes Jahr im Amt. Machen die falsche Politik oder haben sie die Positionen einfach falsch besetzt, weil die Leute mit dem Management überfordert sind?
Es ist im Kern dann am Ende auch ein Managementproblem. Also dass in der Politik immer mal was schiefläuft, ist klar. Es gibt immer Streitereien, es gibt immer Reibereien, es gibt immer unterschiedliche Strömungen, die unterschiedliche Sachen wollen in so einer Koalition. Schon in der Union gibt es unterschiedliche Strömungen. Dann mit der SPD nochmal extra. Aber dass man das nicht gemanagt kriegt, das ist wirklich dramatisch und das liegt dann am Personal. Das liegt einfach darin, dass der Kanzler mit Leuten losgezogen ist, denen schlicht und ergreifend jede Regierungserfahrung fehlt. Denen fehlt auch die Erfahrung darin, große Apparate zu führen.
Gehen wir es mal durch. Also fangen wir an mit dem Kanzler selber. Wird immer wieder davon überrascht anscheinend, ja, dass die Dinge nicht so laufen, wie er sich das gedacht hat. Was macht er falsch im Vergleich, sagen wir, zu Kohl oder Merkel?
Kohl und Merkel hatten die Erfahrung aus langer Parteiarbeit und aus Regierungsarbeit, dass man eine Diskussion als der führt, der ganz vorne steht, sich am Ende einer Diskussion entscheidet und positioniert. Friedrich Merz geht da eher ran wie so ein CEO, wie so ein Geschäftsführer. Der hat eine Entscheidung getroffen für sich und das soll dann so laufen. Das führt dazu, dass er sich von vornherein, also so sagen es mir wirklich Leute, die Erfahrung haben in Regierungsapparaten, im Leiten von Großbehörden oder auch von Parteien, die sagen, der Fehler ist, sich vorher festzulegen, weil dann hast du die Debatte an der Backe.
Sagen das auch Leute aus den eigenen Reihen?
Das sind alles Leute aus den eigenen Reihen und die auch darin wirklich ein Grundproblem sehen. Es ist ein Managementproblem und es ist ein Problem, wann sich Friedrich Merz wie festlegt. Schlauerweise bei bestimmten Konflikten legt man sich am Ende fest. Man lässt die anderen diskutieren und dann legt man sich fest. Legst du dich als Erster fest, hast du die Diskussion an der Backe.
So, jetzt bräuchte man natürlich Berater, die einem sagen, komm, lass uns es lieber anders machen. Einer der wichtigsten Schlüsselpositionen, jemand, der ihm den Rücken frei hält, ist jemand, der zumindest auch so heißt, Thorsten Frey, sein Kanzleramtsminister. Der richtige Mann am richtigen Platz?
Der richtige Mann an der falschen Stelle. Thorsten Frey ist ein wirklich ehrenwerter Mann. Unglaublich beliebt in der Fraktion. Er wäre ein wirklich guter Fraktionschef gewesen. Und da wäre er auch richtig. Als Fraktionschef wäre Thorsten Frey eine Bombenbesetzung. Als Kanzleramtschef fehlt ihm schlicht und ergreifend die Erfahrung. Er war zwar mal Bürgermeister, aber so groß war die Stadt nicht. Und das Kanzleramt ist im Prinzip wie ein Supermitministerium. Das sind eigentlich 5, 6 Ministerien zusammen. Er muss die regierungsinterne Arbeit koordinieren, also mit allen anderen Ministerien. Dafür haben die sogenannte Spiegelreferate. Zu jedem Ministerium gibt es nochmal ein Referat im Kanzleramt. Das muss er managen. Er muss die Koalition selbst managen. Das heißt, mit den Parteien, die in der Koalition sind. Er muss den Draht für den Kanzler zur Fraktion, zur Unionsfraktion halten. Er ist der Chef, der oberste Chef der Nachrichtendienste. Er hat den Bundessicherheitsrat drin. Ich glaube, eine Finanzaufsicht sitzt da auch noch drin. Da sitzt so viel drin. Wenn du das nicht von der Pika auf gelernt hast, wenn du nicht jemanden da hast, der das wirklich kann, dann säufst du ab. Und es ist jetzt ein bisschen Schwimmunterricht für Thorsten Frey. Und man guckt ihm fast ein bisschen dabei zu. Und wie so ein Dackel im Wasser. Mhm. Der krault. Und ein bisschen was kriegt er auch hin, aber es reicht halt noch nicht. Da fehlt die Erfahrung. Als Fraktionschef wäre eine Granate. Da ist er momentan halbwegs leider Gottes ein Blindgänger.
Wir sehen den aktuellen Fraktionschef Jens Spahn da vorne sitzen. Aber bleiben wir noch einmal im Kanzleramt. So, eine andere sehr, sehr wichtige Position ist der Büroleiter. Ja. So, da denken wir an Beate Baumann, die unzertrennlich langjährige Büroleiterin von Angela Merkel, an der ist niemand vorbeigekommen, ihre engste Vertraute. Jetzt hat Merz sich Jakob Schroth ausgesucht, 35 Jahre alt.
Ja, Jakob Schroth hat sich auf unterschiedlichen Ebenen in der Partei oder in der Fraktion immer so lange selbst angeboten, bis er irgendwie oben gelandet ist und bei Leuten Vertrauen gefunden hat, wo man sich fragen muss, wie das herkam und wo das herkam. Und auch ihm fehlt schlicht und ergreifend darin die Erfahrung. Da müssen richtig international Strippen gezogen werden. Das ist nicht einfach mal den Kalender vom Bundeskanzler führen. Nee, das ist wirklich mehr. Den Kalender führen irgendwelche Sekretäre. Das ist wirklich mehr. Da gehört auch der Bundessicherheitsrat mit dazu. Und das ist da, auch da musst du Erfahrung haben. Die fehlt einfach. Also administrative Erfahrung. Also wie bügel ich Sachen ab? Wer kann hin? Wer darf nicht hin? Wie steuere ich auch den Kanzler? Kann ich den mal zur Seite nehmen und kann dem mal vertrauensvoll mal sagen, Kanzler so nicht. Mhm. Nein, ist alles nicht da. Da fehlt es an Gewicht.
Mhm. Einer, der durchaus Gewicht hat und auch Erfahrung, kann man ihm ja nicht absprechen, ist derjenige, der die Truppen zusammenhalten soll. Jens Spahn. Merkel hatte Volker Kauder 13 Jahre lang, bis der Brinkhaus gegen ihn geputscht hatte, mehr oder weniger. Eigentlich ging es gegen Merkel. So, aber der hat mehr oder weniger uneigennützig die Kernarbeit für sie gemacht. Jetzt hat Merz Jens Spahn, der sich womöglich selbst für den besseren Kanzler hält, hat jedenfalls ja durchaus Ambitionen, wie man weiß.
Also an Selbstvertrauen fehlt es Jens Spahn bekanntermaßen nicht, aber an Rückhalt in der Fraktion und an Vertrauen. Also die Fraktion vertraut ihm nicht bedingungslos. Das muss auch nicht bedingungslos sein, aber zu viele Leute misstrauen ihm. Auch der Kanzler ist sich in ihm nicht wirklich sicher. Die Zeiten, wo du eine Fraktion führen kannst wie ein Volker Kauder, die sind auch vorbei, weil die Abgeordnete andere sind. Die sind selbstbewusster, also die lassen sich nicht mehr einfach einhegen, das ist kein Kanzlerwahlverein mehr. Die Zeiten sind schon mal andere, aber Jens Spahn ist da auch nicht der Richtige. Der ist zu polarisierend und aus dem Duo Spahn, also schauen wir nur mal die Richterwahl an, also die gescheiterte Wahl von Frau Brosius-Gersdorf, der SPD-Kandidatin zur Bundesverfassungsrichterin, das war ein Mega-GAU, das war ein Unfall auf offener Bühne, das darf nicht passieren. Wenn es jetzt nicht gelingt, bei der Rente in der Fraktion genügend Stimmen zusammenzukriegen, dann hat Jens Spahn zum zweiten Mal richtig deutlich, ich sag's mal so deutlich, verkackt. Das geht nicht. Das
aber die darf Frage nicht ist, passieren. Genau, und die Frage ist, hätte er das jetzt nicht auch voraussehen müssen? Ich meine, diese junge Gruppe, das ist jetzt nicht die junge Union außerparlamentarisch, sondern das sind Fraktionsmitglieder dort.
Ja, da kommt einmal, ja, da
hat er die Fraktion nicht kommen sehen.
Ne, weiß nicht, ob er es nicht halt kommen sehen, aber zumindest hat das, was er getan hat, erst einmal nicht gereicht, um die einzuhegen. Dann kommt aber auch noch was anderes mit dazu, dass der Kanzler nicht dringend beratungsfreudig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also so gern lässt sich Friedrich Merz nicht beraten. Der ist da relativ resistent. Auf der einen Seite hat es natürlich auch was damit zu tun, da hat jemand Selbstbewusstsein, das ist ja auch gut, aber manchmal kann es tatsächlich auch dann halt im Weg stehen. Aber Jens Spahn ist da ein Problem, das ist wirklich ein Problem dort für viele, auch für Merz. In der Gesamtkonstellation ist er auch ein Problem, weil Friedrich Merz und Jens Spahn, das passt politisch in der CDU auf dem Bierdeckel. Das ist nur ein Flügel dieser Volkspartei. Damit kommst du eigentlich nicht weit genug. Kohl zum Beispiel, Helmut Kohl war als Kanzler so schlau, Leute, mit denen er nicht mal Fahrschule gefahren wäre, wie Rita Süssmuth, Herz-Jesu-Fraktion, Frauenrechtlerin, die machen zu lassen. Er wusste, dass er die braucht. Rita Süssmuth, Norbert Blüm, Arbeitnehmerflügel, die Rente ist sicher, ich bin der Nobby. Die brauchte der. Die konnte der zum Teil wirklich leiden wie Scheiße am Schuh. Aber er wusste, dass er die braucht. Die Partei ist eine Volkspartei, die musst du breit aufstellen. Wesentliche Teile dieser Partei sind momentan nicht repräsentiert oder fühlen sich nicht ausreichend repräsentiert. Das führt auch zu Frust. Frust führt dann manchmal in Parteien auch zu Rachegelüsten oder zu, jetzt zeigen wir es dem aber mal. Und in dieser Gemengelage, in die rutscht Friedrich Merz immer weiter rein.
Okay, jetzt sehen wir also, und du sagst, es kommt aus der eigenen Partei auch die Stimmen, dass das nicht gut läuft. Gibt es irgendeine Chance, realistischerweise, dass da Positionen ausgewechselt werden? Oder zieht er das durch, allein schon, um zu zeigen, ich habe mich nicht vertan bei der Auswahl?
Tja, also eigentlich müsste irgendjemand ausfallen, damit er dann das damit begründen kann, dass er Position umbesetzt. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich Spökenkickerei. Und soweit kann in Friedrich Merz auch wirklich, glaube ich, niemand reingucken, außer Friedrich Merz selbst. Er ist ja auch manchmal auch ein bisschen eruptiv. Also er lässt sich manchmal an bestimmten Punkten zum Beispiel auch von Gefühlen leiten, was ja nicht verkehrt ist. Aber ich glaube nicht so richtig daran. Ich halte es aber für dringend nötig. Ich halte es für dringend nötig, weil sonst kommt er echt nicht in Hafen.
Jetzt haben wir 12 Minuten lang, ich kriege gerade aus der Regie von Marc, unserem Redakteur, die Mitteilung, wir haben noch 3 Minuten. Das heißt, wir haben 12 Minuten lang über die Union gesprochen und noch gar nicht über die SPD.
Dann machen wir es fix. Riesenproblem, größtes Problem, das Friedrich Merz mit an der Backe hat. Und das sorgt im eigenen Lager ja für solchen Unmut, dass er permanent das Gefühl hat, er darf nicht so hart mit Lars Klingbeil und der SPD umgehen, weil sonst ist die weg und dann steht er ganz alleine da. Diese Partei brennt gerade von innen aus. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Gehen wir es ganz fix durch. In Kiel eine Krise, Landeschefin musste zurücktreten. In Mecklenburg-Vorpommern droht nach, weiß ich nicht wie viel, 100 Jahren, also nach 35 Jahren der Machtverlust. In Mecklenburg-Vorpommern drohen sie aus dem Parlament zu fliegen. In Rheinland-Pfalz droht der Machtverlust. In Baden-Württemberg bei der Landtagswahl droht die Bedeutungslosigkeit. In Brandenburg eine Regierungskrise. In der eigenen Bundestagsfraktion hat sich eine Gruppe aufgetan, die mit den Grünen zusammenarbeitet, die bei der Asylumsetzung, GEAS heißt das, bei der Umsetzung von Asyl-EU-Recht nicht mitspielen will. Plus der Machtkampf, Lars Klingbeil hat sich an die Macht geputscht, nach dem Ampel aus, zu dem Preis, dass er die Linke in der Partei gegen sich hat, bewegungsunfähig ist. Und mir sagen Leute aus der Union, die da auch verhandeln, die sagen, mit Lars Klingbeil könnten wir bei der Rente einen Kompromiss machen, aber Lars Klingbeil kann den schwarzen Peter in der SPD nicht haben, weil sonst wird er komplett machtlos und dann übernehmen die Linken. Das ist Bärbel Baas und bei Bärbel Baas heißt es aus der Union, die kennt zwischen Schwarz und Weiß einfach keine Farbe, da gibt es nur richtig oder wie falsch. Ein Kompromiss finden ist verdammt schwierig. Also das größte Problem von Friedrich Merz heißt die SPD und dann kommt auch noch Pech dazu, dass es Merz selbst mit seiner Mannschaft und mit einer wirklich selbstbewussten Fraktion.
Bärbel Baas hat ja gerade die Probleme an die Union abgeschoben, warnt ja vorm Koalitionsbruch. Mal ganz kurz zum Schluss noch, käme es wirklich soweit zum Koalitionsbruch? Was dann? Eine Minderheitsregierung hat Merz zumindest öffentlich ausgeschlossen. Ja, was soll Neuwahlen, freut sich nur die AfD in einer Minute.
Wir haben ein Problem, haben wir noch vergessen, nämlich Markus Söder, der hat die Mütterrente, die steckt im Rentenpaket drin, die will er haben. Er hat am 1. Dezember hat einen Parteitag, im März hat er Kommunalwahlen. Da kommen also ganz viele Probleme zusammen. Minderheitsregierung kannst du machen, wenn der Haushalt beschlossen ist. Ist eine Katastrophe, ist wirklich schlimm. Aber rein theoretisch, die SPD sagt, ihr könnt uns irgendwie mal, oder die Union sagt, nee Leute, mit euch nicht mehr. Dann kommst du bis, das ist der Haushalt für das nächste Jahr, ist klar. Dann kommt 27, da kommst du bis in den Herbst mit vorläufiger Haushaltsführung. Kannst du machen, aber heiliger Bimbam, das wird ein harter Ritt. Und da vorne bringt es das Land dann auch nicht.
Klingt alles so, als würden wir am Abgrund stehen, aber morgen vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Keine guten Aussichten momentan.
Wie bei der Ampel.
Für die Hintergrundinfos, lieber Peter. Vertraulich natürlich.